Ja, lieber Pfarrer Ramoser, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Heute ist der Tag, das Thema, Tagesthema ist Heiligung. Und ich spreche jetzt zu dem Thema als Laie. Aber es ist auch der Tag, der Vormittag der Franken, habe ich festgestellt. Ja, der ausgewanderten Franken. Er ist nach München, Pasing, und ich bin in die Schweiz ausgewandert. Ja. Ich war 32 Jahre in Nürnberg. Das war eine wunderschöne Zeit. Aber jetzt ist Ruhestand in der Schweiz, wo auch die Kinder leben, wo meine Frau herkommt. Und komme immer wieder gern hierher. Ja. Diesmal habe ich mir gedacht, die geistliche Verantwortung des Laien. Also nicht nur die Verantwortung, sondern die geistliche Verantwortung des Laien. Das heutige Thema ist ja Heiligung. Ich will mich selbst heiligen. Wir wollen ja alle in den Himmel kommen, haben wir gehört. Heilsgewissheit, ja, ich habe schon mal miterlebt. Seid ihr auch alle sicher, dass ihr in den Himmel kommt? Dann zeigt mal die Finger hoch, ja. Das wollen wir also heute jetzt nicht so machen. Also wir wollen alle haben das gleiche Ziel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den richtigen Weg finden. Wir haben heute einen wunderbaren Weg gehört von der Teresa von Avila. Und ich will Ihnen auch noch ein bisschen sagen, jawohl, was kann man auf diesem Weg noch alles tun? Also mich zu heiligen ist meine geistliche Verantwortung. Und es ist meine geistliche Verantwortung, dass ich mitwirke an der Heiligung meiner Mitmenschen. Eigentlich habe ich jetzt schon alles gesagt. Ja. Das wäre aber allerdings schon ein sehr, sehr dürres Gerippe. Ja, also ein bisschen wenig, zu viel Knochen und zu wenig Fleisch. Ja. Also, wir haben jetzt demnächst zwar die Fastenzeit. Es beginnt schon fleischlos, aber heute haben wir ja noch nicht Fastenzeit. Kann ich ein bisschen Fleisch an die Knochen Ihnen erzählen. Ja. Und ich habe 7 Punkte, die ich so speziell ansprechen will. Das ist nicht vollständig, dieses Thema abgearbeitet. Ich will ja auch keine Dissertation darüber schreiben, keine Doktorarbeit. Aber so ein paar Punkte, die mir wichtig erscheinen, die mir auch in diesem Zusammenhang gekommen sind. Und da hoffe ich immer, dass es der Heilige Geist ist, der uns da führt. Das ist so, was ist Verantwortung allgemein? Dann der wichtige Teil ist Stellvertretung, wo wir stellvertretend für andere vor Gott hintreten müssen. Dann, was der katholischen Kirche sehr wichtig ist, es gibt 2 Schreiben, das ist aus dem Vatikan, das ist das Mitwirken bei der Evangelisation, das ist auch unsere geistliche Verantwortung. Dann, wie mache ich das praktisch mit meiner geistlichen Verantwortung? Dann eben meine Heiligung, das ist mein Seelenheil, das Seelenheil kurz ansprechen. Dann, ich habe es ja auch schon gesagt, der Pfarrer Ramoser, wie sehe ich das Ganze auch aus der Sicht eines Arztes? Da gibt es einen Fachausdruck, das nennt sich Pastoralmedizin. Und dann, ein bisschen komisch, am Rosenmontag als letzten Punkt, Gedanken zu unserem eigenen christlichen Sterben. Erster Punkt, Verantwortung so allgemein. Der Begriff dieser Verantwortung ist heute fast pervertiert. Sie wird immer gern auf den anderen abgeschoben. Der ist doch verantwortlich. Es sind immer die anderen, die verantwortlich sind. Ich selber bin ja da nicht zuständig. Die eigene Schuld wird oft nicht gesehen oder nicht eingesehen. Und eben eine geistliche Verantwortung oder eine geistliche Mitverantwortung, das wird praktisch nicht wahrgenommen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn Sie heute, also gut, für die Doktorarbeit wird es nicht reichen, aber so für so ein bisschen selber informieren, brauche ich keine große Bibliothek, ich habe meinen Computer, ich lese, schlag nach bei Wikipedia. Was steht denn da drin zur Verantwortung? Wikipedia, ich zitiere. Der Begriff der Verantwortung bezeichnet nach verbreiteter Auffassung die Zuschreibung einer Pflicht zu einer handelnden Person oder Personengruppe, Klammer auf, Subjekt, gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe, Klammer auf, Objekt, aufgrund eines normativen Anspruchs, der durch eine Instanz eingefordert werden kann und vor dieser zu rechtfertigen ist. Ja, ganz schön kompliziert, so ein Philosophen- oder Soziologendeutsch. Wie wollen wir es denn etwas einfacher sagen? Und da hat sich bei mir ein alter Rhetorikkniff sozusagen bewährt. Das ist das, was der Rhetoriklehrer und Philosoph Gorgias, etwa 450 Jahre vor Christus hat er gelebt, was der so seinen Rhetorikschülern empfohlen hat. Also ein alter Trick, 2500 Jahre alt. Ich tue auch immer ein Buch empfehlen, das ist schon 3000 Jahre alt. Kennen Sie das? Das Buch der Psalmen, ein Teil der Bibel. Das Buch der Psalmen. Nicht alles in der Bibel ist schon 3000 Jahre alt. Ja. Und Sie erinnern sich aus das Rezept, das ich da aus, gegen Angst, Psalm 23. Das ist wirklich ein geistliches Rezept gegen Angst. Psalm 23. Muss ich auch wandern im finsteren Tal? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab geben mir Zuversicht. Habe ich als Rezept aufgeschrieben. Ja? Dreimal am Tag, Rezept, dreimal am Tag, laut beten, Psalm 23. Gut, also die berühmten W-Fragen des Gorgias. Also das ist einfacher. Wer hat Verantwortung? Das ist das Subjekt. Für wen hat er denn die Verantwortung? Das ist das Objekt. Und für was hat er die Verantwortung? Das ist der Bereich für sein Handeln, für die Folgen auch des Handelns. Und vor wem hat er die Verantwortung? Das ist die Instanz, die Autorität. Alles ist miteinander verknüpft. Man könnte das vereinfacht sagen, das ist das Motto der Musketiere. Das Musketierprinzip. Einer für alle und alle für einen. Das ist geistliche Verantwortung auf dem geistlichen Bereich. Einer für alle und alle für einen. Aber ich würde sagen, nicht das Musketierprinzip, das klingt sehr, sehr weltlich, ist es ja auch letztlich, die haben ja da nur mit Hut und Degen gearbeitet, sondern ich würde das nennen, das ist das Jesus-Prinzip. Jesus für uns alle und wir für Jesus. Und für uns Christen ist das klar geregelt. Ich, das Subjekt, der oder die oder das, der andere, das ist das Objekt. Und der Bereich, was meinen Sie, was ist der Bereich? Der Wille Gottes. Der Bereich sehe ich als der Wille Gottes. Und die Instanz ist Gott. Ist Gott. Ja. Bei Wikipedia wollen wir ein bisschen mal weiterlesen. Die der Verantwortung zugrunde liegenden gesellschaftlichen Normen können einen rechtlichen, religiösen oder weltanschaulichen oder moralischen Ursprung haben. Aber noch lesen wir weiter. Nun haben sich alle drei, Instanz, Bereich und Subjekt, in der Geschichte der neuzeitlichen Säkularisierung entscheidend verändert. An die Stelle Gottes als Verantwortungsinstanz tritt jetzt die Gesamtheit aller vernünftigen Wesen in Gegenwart und Zukunft. Wenn ich mir vorstelle, was wir so alles gehört haben, was an Unvernunft zurzeit auf dieser Welt passiert, es ist doch eine furchtbare Instanz, wenn wir sagen, der ist der, der uns da richtet. Da halten wir uns als Christen doch wieder lieber an unser christliches Konzept. Ich bin das Subjekt, ich bin verantwortlich für das Objekt, für einen anderen, im Bereiche des Willens Gottes vor Gott. Und das ist eben quasi wie des Pudels Kern. In unserer heutigen säkularisierten Welt wird die Instanz Gott ausgeblendet. Und somit wird allgemein keine geistliche Verantwortung mehr wahrgenommen. Obwohl in unserem Grundgesetz steht es ja eigentlich immer noch drin, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Aber es gibt, glaube ich, große und Kräfte, diesen Satz der Verantwortung vor Gott aus dem Grundgesetz zu streichen. Und in der Schweiz, wo ich ja jetzt lebe, da ist ja wunderbar, die haben als Nationalhymne einen Psalm. Ja, und das sind sie jetzt auch dabei. Wir überlegen uns, eine neue Nationalhymne zu schaffen. Etwas, was die Schweiz vielleicht bewahrt hat, über Jahrhunderte in Frieden zu leben, während wir da in unserer Dummheit und Vermessenheit und Arroganz zwei Weltkriege angezettelt haben. Das wollen die auch ändern. Sie wollen nicht mehr, viele wollen nicht mehr klar wissen, wo ist eigentlich meine echte Hilfe? Ja? Und wer steckt dahinter? Die andere Seite. Ja? Also, das war jetzt ein bisschen Philosophendeutsch, auch noch ein bisschen Grundgesetz, das ist alles Verantwortung. Wo können wir denn noch was nachlesen zum Thema Verantwortung? Bisschen gehaltvoller sozusagen. Das ist unser Katechismus. Was sagt die Lehre der katholischen Kirche dazu, zum Thema Verantwortung? Denn Verantwortung ist mit dem freien Willen des Menschen verknüpft. Dazu lesen wir im Katechismus, Paragraph 1734, aufgrund seiner Freiheit ist der Mensch für seine Taten so weit verantwortlich, als sie willentlich sind. Also hier wird unsere allgemeine Verantwortung angesprochen. Ich habe eine Freiheit, ich habe einen freien Willen. Also das, was ich tue, muss ich vor Gott, der Instanz, verantworten. Durch diesen Satz, dass der Mensch einen freien Willen hat, unterscheiden wir Katholiken uns ganz entscheidend von den Reformierten. Luther hat den freien Willen des Menschen abgelehnt. Er hat gesagt, der Mensch hat keinen freien Willen. Furchtbar. Finde ich eine ganz schlimme Lehre. Ja? Gott sei Dank, wir haben festgehalten an der Lehre, wir haben einen freien Willen. Insofern bin ich auch verantwortlich für das, was ich tue. Verantwortlich vor Gott. Die Verantwortung vor Gott für meinen Mitmenschen und für mich, aber auch für die Schöpfung. Das ist es, was ich als geistliche Verantwortung definiere. Und eben für viele ist diese Verantwortung vor Gott nicht gegeben, weil sie nicht an Gott glauben und Gott aus ihrem Denken und Tun völlig ausgeblendet haben. Aber für uns Christen muss diese Verantwortung vor Gott uns immer vor Augen stehen, immer bewusst sein. Es ist wie dieses ständige innere Gebet. In der Computersprache ausgedrückt, wir müssen Gott immer auf unserem Bildschirm haben. Bildschirmschoner, Gott. Ja, ich habe ein wunderbares Bild bekommen von dem Jesus mit der Hostie und einigen Blutstropfen und dem Kelch darunter von Pater Winfried Wernther. Dann öffnet sich mein Computer, Bildschirmschoner. Jesus, ja, haben also auf dem Bildschirm. Unsere Verantwortung vor Gott sehe ich auch darin, dass wir immer seinen Willen suchen und versuchen, seinen Willen zu erfüllen. Jeder von uns hat einen für Gott hat für jeden von uns einen wunderbaren Heilsplan. Wenn ich für einen anderen bete und ich weiß nicht, was ich für ihn beten soll, lieber Gott, mach, dass sich dein Heilsplan für den anderen erfüllt. Das ist das Beste, was ich für den anderen tun kann, dass ich Gottes Heilsplan für ihn erbitte. Nicht seinen eigenen Willen, sondern den göttlichen Willen. Ja? Und das himmlische Heil ist immer unser Seelenheil, das ewige Leben. Gott will, dass wir alle gerettet werden, dass wir alle in den Himmel kommen, dass wir das Leben haben und dass wir das Leben in Fülle haben, nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch in der Ewigkeit. Aber nicht nur als fromme Jenseitsvertröstung, Opium für das Volk, wie es uns nachgesagt wird, sondern dass wir die Fülle des Lebens schon hier haben. Und wer ist der, der uns diese Fülle hier nicht gönnt? Das ist wieder die andere Seite, die andere Firma. Also müssen wir versuchen, nie der anderen Firma auch nur die Chance geben, die Türe einen Spalt zu öffnen, dass sie reinkommen kann. Ganz wichtig, deswegen warne ich in der Medizin, warne ich vor der Geistermedizin. All diese negativen Angebote, die wir da haben. Schaut ums Geld schon auf der einen Seite. Nicht nötig und höchst gefährlich. Wenn die Türe nur so einen Spalt offen ist, kommt die andere Seite und drängt sie, drückt sie auf mit den Füßen. Ja? Wir dürfen ihr keine Chance geben. Was heißt das im Praktischen? Immer im Stande der Gnade leben. Immer im Stande der Gnade. Das ist die Schutzfunktion, die wir haben. Ist der Schutz, das Schutzschild. Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und aufpassen, Vorsicht, Es gibt einen, der will mir dieses Leben in Fülle rauben. Der Lügner von Anfang an, der Räuber, der Mörder. Es wird in der Bibel ja genau beschrieben. Sei wachsam. Wachsam sein. Die Fülle des Lebens, die erfüllt sich in der Liebe. Und das ist eben, wir müssen auch unser irdisches Leben in dieser Liebe, die Gott uns geschenkt hat, leben. Und das ist praktizierte Nächstenliebe, wenn ich eben meine geistliche Verantwortung für einen anderen wahrnehme. Wir werden da praktische Dinge noch hören. Und in dieser Liebe werden wir am Ende unseres irdischen Lebens im persönlichen Gericht beurteilt werden. Und darauf wird der König ihnen antworten, Matthäus 25, 40. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also meine geistliche Verantwortung für einen anderen, das tue ich letztlich für Jesus, für den König. Also wir sind gefordert, für einen anderen im Irdischen, auf diesem Planeten zu wirken, in den vielfältigen Formen der leiblichen Barmherzigkeit. Aber auch in den Werken der geistlichen Barmherzigkeit ist es eben, für einen anderen vor Gott einzutreten. Es ist eben unsere Pflicht, für einen anderen als Stellvertreter vor Gott zu treten. Wir sind nicht alleine. Gibt doch den schönen Spruch, wer glaubt, ist nicht alleine. Aber überhaupt auf diesem Planeten, wir sind nicht alleine. Weder hier noch eines Tages im Himmel. Wir sind immer Gemeinschaft. Gemeinschaft der Heiligen, hier auf Erden und im Himmel natürlich. Und eben das ist füreinander. Ja, das ist geistliche Verantwortung. Und da kommt eben jetzt dieses für einen anderen, das ist dieser Punkt 2, den ich kurz ansprechen will, die Stellvertretung. Stellvertreter sein, Stellvertretung übernehmen, Stellvertreterschaft schlechthin, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem geistlichen Leben. Ich bin nicht für mich alleine. Ich bin mitverantwortlich für meinen Nächsten, der meine Hilfe braucht. Im Geistlichen, auch natürlich im Materiellen. Und der Stellvertreter schlechthin, wer ist das? Jesus Christus, ja. Er ist stellvertretend für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt, aller Zeiten, vom ersten Sündenfall an bis zum letzten Tag dieses Planeten. Da ist er gestorben am Kreuz. Und wir müssen uns das vorstellen. Was ist das für ein Tod? Ich als Mediziner stelle mir das vor. Welche Misshandlungen, welche Quälereien, welcher schmerzhafte, qualvolle, langsame Tod. Es ist nicht so Enthauptung, da ist alles vorbei. Nein, ein langsamer, die haben bewusst ihre Delinquenten gequält am Kreuz. Ja, ein langsamer Tod, am Schandpfahl, ja, wie es dann heißt. Jesus Christus ist dafür für uns gestorben. Das war der Stellvertreter schlechthin. Und auch wir sind gerufen, ich zitiere hier Papst Benedikt XVI. Beim Angelusgebet im Jahre 2011 hat er am 4. September gesagt, wir sind berufen, füreinander Diener des Segens zu sein. Diener des Segens zu sein. In dieser Stellvertreterschaft, die Stellvertretung in diesen geistlichen Dingen, das wirkt alles über die Zeit hinaus. Das wirkt zurück in die Vergangenheit. Und das wirkt hinein in die Zukunft. Das ist ein Netzwerk, in das wir eingebunden sind. Jeder Einzelne von uns, ob er will oder nicht, er ist eingebunden in ein Netzwerk der Lebenden. Ich nenne das die horizontale Ebene. Und das Netzwerk der bereits gelebt Habenden, ist also Verstorbenen. Und der noch nicht Geborenen, diese vertikale Ebene dieses Netzwerks. Wir haben eine geistliche Verantwortung, nicht nur für unsere verstorbenen Vorfahren, sondern auch für unsere Nachkommen, die noch gar nicht geboren sind. Was müssen wir tun für sie? Diener des Segens sein. Das ist nun wirklich gelebte Gemeinschaft der Heiligen. Das ist dieser mystische Leib Christi. Und durch diese Stellvertretung, da ergänzen wir eben stellvertretendes Gebet, stellvertretende Sühne, da ergänzen wir eben auch das, wie es im Kolosserbrief heißt, das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wir für andere. Einer für uns, Jesus Christus. Und wir für andere. Ja. Auch ein weiterer Hinweis zu dieser Stellvertreterschaft in der Bibel. Wie kämen sonst einige dazu, sich für die Toten taufen zu lassen? 1. Korinther 15, 29. War offensichtlich ein Weg damals, die neu Bekehrten, dass die ihre Vorfahren, die damals eben noch Heiden waren, dass die quasi geistlich getauft haben. Mormonen machen das heute noch. Das ist aber, hat dann mit der Bibel in dem Sinn nichts mehr zu tun. Ja. Eines Teil eben Stellvertreter sein. Das ist geistliche Verantwortung. Und hier haben wir ein wunderbares Bild. Die Mutter von Guadeloupe, Stern der Neuevangelisierung. Das ist eben auch ein Thema, die Neuevangelisierung, dass ich mit mich beteilige als Laie, dass die frohe Botschaft weiter verkündigt wird. Und dazu hat eben auch der Vatikan Schreiben herausgegeben. Aber ich beginne sozusagen quasi für mich persönlich am Morgen meine eigene Neuevangelisierung. Muss ich quasi jeden Tag immer wieder nachdenken. Es genügt nicht einmal im Leben und das war's jetzt und vielen Dank und jetzt nur noch Remi Demi und ja, Rampa Zampa, glaube ich, heißt es ja wohl. Ja. Jeden Morgen, Jesus, ich entscheide mich heute neu für dich. Mein Christentum ist Entscheidung. Ich habe einen freien Willen. Ich will mit dir zusammen sein. Ich entscheide mich auch heute neu für dich. Ich sage Ja zu dir. Und Jesus, ich liebe dich. Und dieses Ja zu Jesus ist für mich ein dreifaches Ja. Jesus ist der Erlöser und damit auch mein Erlöser. Ja, du bist mein Erlöser. Aber wer bist du? Du bist Herr. Zweites Ja. Jesus, du bist Herr, du bist König der Könige, bist auch mein Herr, mein König. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Auch ganz wichtig in dem Gebet für die Vorfahren, dass wir sie, gerade die sich nicht entschieden haben seinerzeit für Gott, dass ich jetzt stellvertretend für sie, Jesus, sie anbiete, darlege und sage, ich unterstelle jetzt meine Vorfahren der Herrschaft Jesu. Und das dritte Ja, das ist, du bist Gott. Jesus, du, wer bist du? Haben wir heute auch gehört in diesem, wer bin ich und wer ist er? Er ist Gott. Jesus ist nicht ein Mensch, ein toller Prediger, ein Rabbi, ein Wanderprediger, ein Sozialreformator, der gescheitert ist am Schluss. Er ist Gott. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und bei meinen Seminaren lasse ich dann immer alle rufen, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Können Sie das alle sagen? Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ich glaube, das ist einer der kräftigsten Exorzismen, die wir beten können. Da hält es jetzt kein Dämon mehr aus. Ja? Es gibt eben zwei Schriften über das Mitwirken bei der Evangelisation. Das ist einmal, das Evangelium Nuntiandi aus dem Jahre 75 von Papst Paul VI. Und dann das apostolische Schreiben von Verbum Domini vom Papst Benedikt aus dem Jahre 2010. Da reicht also jetzt die Zeit mit bestem Willen nicht. Da wird eben klar festgelegt, wie man sich die Aufgabe des Laien vorstellt in der Evangelisation, in der Verkündigung der Botschaft. Das ist Theologen, wenn Sie es schon lesen, Theologen, Latein, schön autorisiert auf Deutsch übersetzt. Alle Gedanken, wunderbar, in einen Satz hineingebaut. So ungefähr. Ja, da müssen Sie also erst mühsam sich hineindenken. Und das will ich jetzt Ihnen und auch mir ersparen. Ich will aber noch etwas erzählen, was vielleicht nicht die Zustimmung aller findet, was eben auch uns bewusst sein muss, sowohl in der Evangelisation wie eben auch in der Wahrnehmung unserer geistlichen Verantwortung. In unserer katholischen Kirche hat formuliert der heilige Bischof und Märtyrer Cyprian von Karthago, das war ungefähr 250 nach Christus, extra ecclesiam salus non est. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Es wurde dann auch etwas 1000 Jahre später noch einmal festgelegt in einer Kirchenversammlung von Florenz als Dogma quasi. Denn nur innerhalb der katholischen Kirche finden sich die Heilsgüter, die Sakramente und die rechte Lehre. Und was ist da der entscheidende Satz in meinen Augen? Johannes 6,23, Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Und alle anderen christlichen Denominationen, wie es so heißt, Religionen, wie sie sich nennen, und natürlich die ganzen Nichtchristen, haben das nicht. Die haben die Eucharistie nicht. Denn es heißt weiter, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dieser Anspruch der katholischen Kirche auf den allein selig machenden Glauben, der muss natürlich bei allen nicht-katholischen Christen und bei allen Andersgläubigen und auch den Nichtgläubigen schärfsten Widerspruch hervorrufen oder gar als Volksverhetzung zu werten. Ich muss aufpassen, dass hier kein Staatsanwalt steht. Ja? Es gibt so ein Beispiel, wo kürzlich einer eine Predigt gehalten hat, nur der Glaube, das war das ein Reformierter. Ja, Gott Vater ist nicht Allah, Allah ist nicht Gott Vater. Er kriegt jetzt einen Staatsanwalt am Hals wegen angeblicher Volksverhetzung. Ja. Und seine Predigt ist vom Netz genommen, während die Gegenpredigt im Netz immer noch zu lesen ist. Muss man sich auch fragen, wer steckt da dahinter, hinter diesen Dingen? Ja. Ich würde nicht sagen der, sondern der hier. Gut, also das ist nicht Arroganz oder gar Volksverhetzung. Denn wir dürfen natürlich immer auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Es gibt zahllose, besondere und verborgene Heilswege. Wie Gott das macht, sage ich immer, das ist sein Job. Dass auch die anderen Menschen gerettet werden. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch die Hindus, auch die Mohammedaner, auch die Buddhisten, auch die Atheisten. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, denn jetzt kommt hier unsere geistliche Verantwortung. Denn wir können bei diesen besonderen und verborgenen Heilswegen Gottes mitwirken. Und nicht nur wir können, sondern wir müssen. Das ist unsere geistliche Verantwortung. Und wir dürfen. Unser gottgefälliges Leben, unsere Teilnahme an den Sakramenten, unser Festhalten am rechten Glauben in Demut und Gehorsam, unser Beten, unser Opfern, unsere Heiligung. Ich heilige mich für andere. Unsere Heiligung, das können wir alles stellvertretend für das Heil der anderen Menschen einsetzen. Wir können für andere den Eintritt in den Himmel bezahlen. Nicht nur meinen eigenen Eintritt, sondern auch für andere. Und ich muss nicht in die Tasche greifen, ich muss beten. Ja, das kostet mich auch nichts. Überwindung, Kraft. Ja, ein bisschen überlegen, wie bete ich am schlauesten. Also es könnte uns vor dieser Verantwortung, vor dieser speziellen geistlichen Verantwortung ja Angst und Bange werden. Ich sage immer, keine Angst. Der Heilige Geist ist mit uns. Wir müssen nur offen sein. Wir müssen bereit sein, an diesem großen Werk mitzuwirken, dass eben auch durch mich, durch mein Tun, durch mein katholisch Sein andere auch in den Himmel kommen dürfen. Also wir müssen dieser Anspruch, nur in der katholischen Kirche ist das Heil zu sehen, setzen wir ein stellvertretend für die anderen. Nun, wie mache ich das praktisch mit meiner geistlichen Verantwortung? Ja, es ist immer ganz leicht, da vorne zu stehen und ein paar schöne Reden zu halten, aber es muss ja auch, ich bin auch als Mediziner, Herr Professor, ich brauche mal wieder ein neues Rezept. Ja? Wie mache ich das praktisch? Also, wir haben schon gesagt, die Verantwortung beruht auf dem Liebesgebot. Einerseits der Gottesliebe und andererseits der Nächstenliebe. Das heißt, für den anderen die Verantwortung vor Gott. Weil ich Gott liebe und weil ich meinen Nächsten liebe, trete ich für diesen, meinen Nächsten, vor Gott hin. Und dies dient zu meiner Heiligung und zur Heiligung meines Nächsten. Dieses Füreinander, wie kann ich jetzt das in die praktische Tat umsetzen? Haben wir auch schon gehört heute. Das ist die Fürbitte. Ich bitte Gott für einen anderen. Fürbitte. Also die Nachbarin wird krank, muss ins Krankenhaus. Lieber Gott, mach, dass die Nachbarin wieder gesund wird. Und dann kommt die nach Hause gesund, freut sich des Lebens und hat vergessen, Gott zu danken. Sie muss nicht mir danken, sie muss Gott danken. Also trete ich jetzt für die Nachbarin erneut vor Gott und sage, lieber Gott, vielen Dank, dass sie wieder gesund geworden ist. Ich nenne das Fürdank. Wir reden immer nur von Fürbitten und vergessen das Fürdanken. Also, auch ein praktischer Tipp. Eben, wir sind in diesem Netzwerk der Liebe ja alle miteinander vernetzt. Ein weiterer wichtiger Weg, die geistliche Verantwortung wahrzunehmen, ist segnen. Segnen, wo auch immer Sie können, segnen Sie. Früh, mittags, morgens und abends, vor dem Essen, nach dem Essen, auf der Autobahn, wenn Sie wieder rechts überholt werden. Ich segne dich, ja. Ja. Also segnen, wo es immer geht. Haben Sie heute Ihren Pfarrer schon gesegnet? Ja, ich auch nicht. Ja. Also wir segnen alle unsere Priester. Ja. Haben Sie heute Ihren Doktor schon gesegnet? Ja, auch noch nicht. Ja. Also wie heißt zu diesem Ihren Arzt und Apotheker? Ja. Also die müssen ja richtig üben, die Schauspieler, die das sprechen müssen. Ja. Also, aber ich sage Ihnen, segnen Sie Ihren Arzt und Ihren Apotheker. Segnen Sie Ihre Medikamente. Segnen Sie alles, was, wo Sie im medizinischen Bereich mal nötig sind. Den Operationssaal, das OP-Team, den Operateur. Oder ich war Strahlentherapeut, die Strahlenmaschinen. Herr Professor, können Sie mir sagen, wie lange so eine Bestrahlung gedauert hat? Hat mich mal ein Patient gefragt. Da habe ich einen Akt nachgeschaut und gesagt, so knapp eine Minute. Ich sage, nein, nein, ein Vater unser. Ja? Also er hat während der Behandlung gebetet. Und das Gebet ist quasi auch dann Segen gewesen für die ganze Abteilung. Aber man kann auch bewusst sagen, ich segne jetzt die Maschine, ich segne den Raum, ich segne die Mitarbeiter. Muss nicht immer Weihwasser spritzen. Gerade bei Elektronik ist es ein Problem, wenn man da das Weihwasser drauf spritzt. Ja. Ja, also segnen Sie. Ein weiterer Punkt in dieser geistlichen Mitverantwortung ist das heilige Messopfer. Für einen anderen eine Messe stiften. Ich mache das gerne auch für die armen Seelen. Und kürzlich habe ich mal, genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich habe geträumt von einem meiner Chefkollegen, der während seiner Dienstzeit verstorben ist, wirklich 20 Jahre später so ungefähr. Träume ich von dem. Warum? Das ist für mich immer ein Beweis, wenn mir irgendjemand in den Sinn kommt, ja, in dem Falle durch einen Traum, der braucht Gebet. Also ich gesagt, gut, also er braucht gut, ich bete für, ja, und ich stifte eine heilige Messe. Und dann war ich schon so am Aufschreiben, was der Priester da ein bisschen wissen sollte. Dann sind wir also noch eine Reihe von anderen Chefkollegen, die verstorben waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in den Kopf gegeben und haben eine ganze Liste gemacht. Und dann ist mir noch einer eingefallen, das war ein guter Freund von mir. Ist schon über 20 Jahre tot, auch. Ach, den schreibe ich jetzt auch noch auf die Liste. Vielleicht braucht es nicht mehr. Und der Priester, der diese Messen gelesen hat, hat irgendwann mal gesagt, ja, ich habe jetzt die Liste abgearbeitet. Ja. Aber jetzt muss ich dir was erzählen. Den letzten, den du auf der Liste hattest, der ist mir nachts im Traume erschienen und hat sich bedankt für diese heilige Messe. Ist das nicht wunderbar? Mir sind Tränen gekommen. Ein guter Freund, dem wir jetzt helfen konnten, eben in diesem Netzwerk der Lebenden und der nicht mehr Lebenden, der hat es gebraucht. Ich habe nie gedacht, dass es noch braucht. Ja. Preis den Herrn, ja. Aber auch für unsere bereits verstorbenen Vorfahren immer wieder Messen lesen lassen. Ist ganz einfach, 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Urgroßeltern. Wenn Sie so gehen, 10 Generationen, sind wir etwa so bei 1650, 1700 in dieser Zeitraum. 10 Generationen, haben Sie 2000 direkte Vorfahren. Da wird schon noch der ein oder andere vielleicht im Fegfeuer sein. Also kann er diese Hilfe gut gebrauchen. Und es gibt in so Gebetskreisen, gibt es auch immer wieder Leute, die Bilder bekommen, also mit einem Wort oder einem Bild der Erkenntnis. Und was ich da schon gehört habe, wenn wir solche heiligen Messen für die Vorfahren gemacht haben, es ist zutiefst bewegend, wie verstorbene Vorfahren unsere Hilfe als Stellvertreter für sie vor Gott zu betreten, für sie zu bitten, Gott um Vergebung bitten für ihre Sünden, die sie ungesühnt mit in den Tod genommen haben. Sie unter die Herrschaft Jesu zu stellen, das reinigende Blut Christi sozusagen in meine Blutslinie mit hineinzubringen. Also das ist ein ganz wichtiger Dienst für eben die verstorbenen Vorfahren. Denken Sie auch immer dran. Und viele im Heilungsdienst erfahrene Priester werden sagen, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass sich da fantastische Dinge an Heilungen, körperliche Heilungen und seelische Heilungen und nicht nur für den jetzt gerade aktuell Betroffenen, sondern praktisch für seine Verwandten, auch wenn sie in Australien leben. Da oben liegt ein wunderbares Buch von dem Arzt Kenneth McAll, Familien, Schuld und Heilung. Es ist ein bisschen kompliziert zu lesen, wenn man nicht in diesem Dienst tätig ist. Und ich sage, es geht nicht so jetzt so primär, jetzt diese Schuld in den Vordergrund zu stellen, ja? Sondern die arme Seele, die Hilfe braucht, aus welchem Grund auch immer, tun wir was für sie. Geistliche Mitverantwortung für einen anderen, in dem speziellen Fall, den blutsverwandten Vorfahren, etwas für ihn zu tun. Und es ist immer wichtig, die Kirche sagt uns, immer wichtig. Und in jedem Gottesdienst beten wir für alle Verstorbenen. Aber hier tun wir ganz, ganz speziell eben noch für die verstorbenen Vorfahren unserer eigenen Blutslinie. Segen bringen, ja, in unsere Familien hinein. Das ist unsere geistliche Verantwortung. Jesus Christus in die Familie zu bringen. Die Familie der Verstorbenen und der noch nicht Geborenen. Wurde er gerettet und sein ganzes Haus. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung in der Bibel? Ich kann für Dutzende, vielleicht Hunderte meiner Nachkommen Segen wirken. Über Jahrhunderte hinweg. Ich muss es nur einsehen. Und tun, ja. Wir können uns unsere Familie ja nicht aussuchen. Aber wir müssen die geistliche Verantwortung für unsere Familie übernehmen. Bringen wir Segen in unsere Familien. Bringen wir Jesus Christus in die Familien. Und das ist der nächste Punkt, eigentlich sozusagen fast mit der wichtigste, ist, ich nenne das Seelenheil. Wir haben schon gehört, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sie können jetzt so ein bisschen flapsig, Rosenmontag, ja, sagen, also den Willen Gottes, wer weiß das schon? Ich weiß ihn, zumindest in einem Punkt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch die Christus noch nicht gehört haben. Und ich werde nicht dazukommen, vielleicht in den tiefsten Winkel der Mongolei oder wo auch immerhin, als Missionar tätig zu sein. Aber ich kann hier vor Ort für diese anderen was tun. Für deren Seelenheil kann ich beten. Aber zunächst bin ich natürlich eben auch für mein eigenes Seelenheil zuständig. Aber auch die Kirche hat erkannt, dass das Seelenheil das wichtigste Ziel der Neuevangelisation ist. Warum das ganz am Schluss des Canon Iuris Canonici, des Codex Iuris Canonici steht, CIC. Warum das im Paragraph 1752, das ist, glaube ich, der vorletzte Paragraph, das ist anderen vorbehalten, das zu erkennen. Es müsste ja ganz am Anfang stehen. Da heißt es...
Das ist für die, die hinten anfangen zu lesen.
Dann ist es für mich. Dann ist es für mich. Also es muss das oberste Gesetz sein. Das Heil der Seelen. Und wenn man sich das vorstellt, Seelenheil, ewiges Leben, bei Gott, mit Gott. Wer ist dieser Gott? In der Gemeinschaft mit Gott, Vereinigung mit Gott, Teilhabe am göttlichen Leben, ewige Freude, ewiger Friede. Ist doch wunderbar. Das ist ein bisschen anders, als das der Ludwig Thoma im Münchner im Himmel beschrieben hat. Ja? Stundenplan, frohlocken, Hosianna singen. Ja? Also, das ist ein bisschen sehr, sehr einfach. Ja? Der Himmel ist unvorstellbar für unsere menschliche Vorstellungskraft. Und jetzt aber auch für uns Ärzte. Für uns Ärzte, es ist nicht ganz so einfach, nur die weltliche Aufgabe zu sehen, sondern wir sind auch verantwortlich quasi für das Seelenheil unserer Patienten, speziell der Patienten, die eben auch in der letzten Phase ihres Lebens sind. Und da gibt es ein wunderbares Buch, das habe ich von meinem Vater geerbt, hat alle Umzüge meines Lebens wohlbehalten überstanden. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht deswegen. Ja. Ja. Das nennt sich Pastoralmedizin. Erste Auflage 1877, ich habe eine spätere Auflage von 1895. Und da steht jetzt drin, die Pflicht des Arztes, bei Lebensgefahr eines Kranken darauf zu sehen, dass der Kranke zeitig für sein Seelenheil sorge. Das war den Ärzten von vor 150 Jahren noch etwas mehr bewusst als heute. Ja. Ich lese mir jetzt nur einen Satz vor. Leider herrscht auch bis heute noch, wenigstens in unseren Gegenden, er stammt aus der Aachener Gegend, vielfach die Unsitte, erst dann zu einem Kranken den Priester herbeizuholen, wenn er in akuter Lebensgefahr schwebt. Daher der Schrecken des Kranken. Ja, so nach dem Motto, Herr Doktor, ist es schon so weit? Ja. Daher der Schrecken des Kranken und der Umgebung, wenn der Arzt von dem Priester spricht. Daher die Scheu des Arztes, die Berufung des Priesters zu befehlen. Ja, da haben die Ärzte noch Respekt, waren noch Respektspersonen, ja. Wer aber kann das ändern und wer allein kann das ändern als die Ärzte? Möchten doch die Ärzte sich dessen bewusst werden. Also auch wir Ärzte haben eine geistliche Mitverantwortung für das Seelenheil unserer Patienten. Wird heute nicht mehr so gesehen in der Regel, ja. Heute ist dieses Thema Pastoralmedizin, das ist ein Lehrbuch der Pastoralmedizin, ja. Das ist für Ärzte geschrieben. Das Thema Pastoralmedizin ist jetzt ein Unterthema in der Theologie geworden, unter Bioethik, ja. Da wird über alles gesprochen, aber nicht über das Seelenheil. Bioethik, ja, wie ist das mit künstlicher Befruchtung? Wie ist das mit embryonalen Stammzellen? Wie ist das mit Organtransplantation? Aber das Thema Seelenheil, Rettung des Patienten, ein christliches Sterben, das ist hier nicht auf dem Programm. Es ist nicht so, dass dieses Thema, und das ist jetzt der letzte Punkt, des christlichen Sterbens, dass das für uns Ärzte nicht mehr wichtig wäre. Ich sehe es nach wie vor wichtig im Rahmen unserer ärztlichen, geistlichen Verantwortung. Unsere Verantwortung vor Gott für einen anderen Menschen, eben jetzt speziell für meinen Patienten. Da Das ist eben auch ganzheitliche Medizin. Ich kümmere mich um den Leib, den Körper. Ich kümmere mich um die Seele. Das ist dann die Psychosomatik. Aber ich kümmere mich auch um den Geist, den unsterblichen Geist. Die in der, ja, das wird eben immer Geist und Seele. Manche sagen Geist, Seele. Also ich finde es für die Praxis, die Einteilung von Paulus, Leib, Seele und Geist, finde ich irgendwie praktikabler. Das war der sozusagen, ja, was können wir Ärzte tun? Also ich habe immer drauf geschaut, zu den Schwestern gesagt, jetzt holt bitte den Krankenhausseelsorger. Aber es gibt natürlich Patienten, die davon nichts wissen wollen. Ja. Wenn du Pech hast, kommt der evangelische Krankenhausseelsorger. Obwohl die langsam jetzt auch das Thema Krankensalbung wieder entdeckt haben, aber sie können die Eucharistie nicht bringen für den katholischen. Gut, also ich hatte am Schluss Glück, dass wir zugeteilt waren, meine Bettenstation, für den katholischen Krankenhausseelsorger. Und der war auch eine sehr, sehr aktiv. Ich fand das sehr, sehr geschätzt. Das war jetzt sozusagen die Seite des Arztes. Aber jetzt gehen wir doch nochmal auf die Seite des Patienten. Und wir können alle, und wir sind es eines Tages alle, Patient in unseren letzten Tagen unseres biologischen Lebens auf diesem Planeten. Und da ist eben jetzt mein Rat, es nicht darauf ankommen zu lassen, in diesen letzten Tagen jetzt ausgerechnet einen christlichen Arzt zu finden. Lassen Sie es nicht darauf ankommen. Übernehmen Sie selbst Ihre geistliche Verantwortung für sich selber. Für Ihr eigenes christliches Sterben. Diese Verantwortung vor sich und vor Gott. In die eigenen Hände nehmen, rechtzeitig, solange Sie noch denken können und Kräfte haben. Sprechen Sie das Thema an mit Ihren Verwandten, den Angehörigen. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, vielleicht auch mit Ihrem Arzt, es wäre dann der Hausarzt. Voraussetzungen gegeben sind ja nicht immer gegeben. Aber sprechen Sie es auch an mit Ihrem Pfarrer, dass er eben Ihnen in der letzten Phase hilft, dass Ihnen ein christliches Sterben geschenkt wird. Ich bete jeden Tag für einen guten christlichen Tod. Zu wem bete ich? Ich bete zu Maria. Ja. Beten wir immer um die Gnade eines christlichen Sterbens. Und gerade jetzt kommt ja demnächst dann auch die Karwoche. Das gibt uns die Gelegenheit, in der Betrachtung des Sterbens Jesu auch an unser eigenes Sterben zu denken. Und da denke ich immer an die Bibelworte. Lukas 19, 17. Da sagte der König zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Und in Lukas 23, 43 lesen wir: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Nichtchrist stellt sich voller Angst und voller Bangen die Frage: Was kommt nach dem Tode auf mich zu? Und der katholische Christ hat die Antwort: Jesus kommt auf mich zu. Ich werde Jesus begegnen, ich werde ihn sehen. Als Gott, als Erlöser, als Liebender. Und wäre das nicht dann ein schöner Tod, wenn Jesus uns dann die trostreichen Worte sagen könnte: Sehr gut, du warst ein tüchtiger Diener. Und heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gelobt sei Jesus Christus.